Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Neue Gewalt und eine Regierung ohne Parlamentsmehrheit. Die politische Krise in Israel ist unser erstes Thema. Wir blicken auch auf die erste Asienreise von US-Präsident Joe Biden und seine Entscheidung, wieder dauerhaft GIs nach Somalia zu entsenden. Außerdem schauen wir auf den sogenannten Titel 42, eine Corona-Schutzregelung in den USA, die das Asylsystem blockiert und eigentlich abgeschafft werden sollte. Regierung des Wandels, so nennt sich die 8-Parteien-Koalition in Israel, die vor fast einem Jahr ihre Arbeit aufgenommen hat. Die Koalitionspartner reichen von ganz links bis sehr weit nach rechts. Sie einte vor einem Jahr vor allem der Wunsch, Dauerministerpräsident Benjamin Netanyahu abzulösen. Doch Netanyahus Nachfolger Naftali Bennett muss bereits um seine Macht bangen. Im Parlament hat die Regierung mittlerweile keine Mehrheit mehr. Die Konfliktlinien im Bündnis treten immer offener zutage. Vor allem aber ist es der Koalition nicht gelungen, die Lage im Land dauerhaft zu beruhigen. Jüngstes Beispiel ist der Tod einer der bekanntesten Journalistinnen der arabischen Welt. Shirin Abu Akleh wurde Anfang des Monats beim Bericht über einen israelischen Militäreinsatz getötet. Bei der Beisetzung der Al Jazeera-Reporterin prügelten israelische Polizisten auf Trauernde ein. Israel-Korrespondent Benjamin Hammer über eine wankende Koalition und die Sorge vor neuer Gewalt.
Jerusalem kommt nicht zur Ruhe. Auch in dieser Woche kam es zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Polizisten. In Ostjerusalem, das Israel annektiert hat, demonstrierten Palästinenser nach dem Tod eines Mannes, der bei früheren Zusammenstößen verletzt worden war. Gewalt gehört im Nahen Osten zum Alltag. Die Ereignisse der vergangenen Wochen sind aber auch hier außergewöhnlich. Da sind die Terroranschläge durch Palästinenser in israelischen Städten wie Tel Aviv. Orte, in denen es jahrelang keine Anschläge mehr gegeben hatte. 19 Menschen wurden insgesamt getötet. Da sind die Einsätze der israelischen Armee in der Stadt Jenin, wo es zu Kämpfen mit militanten Palästinensern kam. Dabei starb die palästinensische Journalistin Shirin Abu Akleh. Die Palästinenser sagen, durch die Kugel eines israelischen Soldaten. Die israelische Armee bestätigt das nicht. Schließlich sind da die Zusammenstöße auf dem Tempelberg in Jerusalem, auf dem sich die Al-Aqsa-Moschee befindet. Israels Premierminister Naftali Bennett trifft die Krise zur Unzeit. Eine arabisch-israelische Abgeordnete verließ vor wenigen Tagen seine 8-Parteien-Koalition. Aus Sicht der Abgeordneten haben sich die Hoffnungen auf mehr jüdisch-arabische Gleichheit mit der Regierung nicht erfüllt. Nun droht eine Neuwahl. Premier Bennett hat es also mit mehreren Krisen zu tun. Mit Blick auf die Sicherheitslage gibt er sich entschlossen. Die Anweisung ist klar, die Terroristen überall zu treffen, wo sie sind, mit allen Waffen, die verfügbar sind. Wer auch immer seine Hand gegen einen israelischen Bürger oder Soldaten erhebt, wird Blut an seinem Kopf haben. Worte der Deeskalation sind im jahrzehntealten Konflikt eher selten. Yahya Sinwar, Anführer der Hamas im Gazastreifen, fand in der angespannten Zeit diese Worte. An alle, die ein Gewehr haben, nehmt es euch. Und wenn ihr kein Gewehr habt, greift zu einem Beil, einer Axt oder einem Messer. Vor einem Jahr war es zwischen Israel und der Hamas zum 4. Krieg gekommen. Wird es nun einen weiteren geben? Beobachter auf beiden Seiten glauben aktuell eher nicht daran. Joram Schweizer forscht am Israelischen Institut für Sicherheitsstudien INSS. Diese Terrorwelle wird nicht von der Hamas verwaltet. Das ist die jetzige Erkenntnis der Armee und ich habe es auch von Beginn an vermutet. Muhema Abu Saida ist Professor für Politikwissenschaft an der Al-Azhar-Universität im Gazastreifen.
Let me say that at least Hamas in the Gaza Strip and the Palestinian factions are not interested in another war.
Zumindest die Hamas und die anderen palästinensischen Gruppen haben kein Interesse an einem weiteren Krieg, weil er den Palästinensern einfach nicht helfen würde. Das liegt am ungleichen Stärkeverhältnis und der Einseitigkeit der internationalen Gemeinschaft zugunsten von Israel. So wie der Politikwissenschaftler empfinden es viele Palästinenser, dass die meisten Länder auf der Seite Israels stünden, dass mehrere arabische Staaten offizielle Beziehungen zu Israel aufgenommen haben, ohne dass die israelische Besatzung beendet wurde, frustriere viele, sagt Muhema Abu Saida. Frust schlägt in diesen Wochen immer wieder in Gewalt um. Die vergangenen Tage verliefen vergleichsweise ruhig, aber wie lange bleibt das so? Ende Mai feiert Israel den Jerusalem-Tag und erinnert an die Eroberung des Ostteils der Stadt im Jahr 1967. Rechtsnationale jüdische Israelis planen dann einen Flaggenmarsch durch das Damaskustor und das muslimische Viertel der Altstadt in Ostjerusalem. Aus Sicht der Palästinenser eine Provokation. Israels Regierung versucht sich an einer Doppelstrategie. Die Einsätze der Armee im besetzten Westjordanland dauern an. Gleichzeitig ist die Zahl der Arbeitsgenehmigungen für Palästinenser, die in Israel arbeiten, aktuell vergleichsweise hoch. Das gilt auch für den weitgehend abgeschotteten Gazastreifen. 1 Million US-Dollar brächten Arbeiter jeden Tag nach Gaza, sagt der Politikwissenschaftler Abu Saida. Ein weiterer Grund, warum die Hamas aktuell eher stillhalte. Aber, warnt der Forscher, das bedeutet nicht, dass das ewig so bleibe. Israels Regierung hat nie behauptet, den Nahostkonflikt lösen zu können. Im Gegenteil, weil die politischen Unterschiede zwischen den Koalitionsparteien so groß sind, werden zentrale Fragen nahezu ausgeblendet. Stattdessen soll der Konflikt gemanagt werden. Nun mehren sich Stimmen, die sagen, das kann nicht lange gut gehen. So sieht es der palästinensische Forscher Abu Saida und so sieht es Kobi Michael, der ebenfalls am israelischen Institut INSS forscht. Wir nähern uns dem Punkt, an dem wir nicht länger immer neue Strategien erfinden können, um schicksalhafte Entscheidungen zu umgehen. Der Versuch, die eine oder andere Front, zum Beispiel den Tempelberg und Ostjerusalem, von dem Gesamtkontext zu isolieren, kann uns nicht zu einer effektiven Strategie führen. Es ist eher eine Kopfschmerztablette. Von grundsätzlichen Diskussionen, wie Israelis und Palästinenser in Frieden leben können, gemeinsam oder eher getrennt, ist die Region weit entfernt. Einen Friedensprozess gibt es seit Jahren nicht mehr. Und so fällt der Blick nach Monaten der Gewalt auf die kommenden Wochen. Die Frage lautet nicht, ob die Lage wieder eskaliert, sondern wann.
Aus Tel Aviv war das der Bericht von Benjamin Hammer. Und während die Regierungskoalition in der Krise steckt, plant die Opposition unter der Führung von Benjamin Netanyahu, Medienberichten zufolge, bereits den Wahlkampf. Netanyahu ist laut Umfragen derzeit erneut der beliebteste Politiker in Israel. Die erste Asienreise seiner Amtszeit führt US-Präsident Joe Biden zu den Verbündeten nach Südkorea und Japan. In Seoul wiederholte Biden am Samstag das Angebot der USA, Nordkorea mit Corona-Impfstoffen zu versorgen. Auch ein persönliches Treffen mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un im Konflikt um das Atomprogramm schloss Biden nicht aus. Noch allerdings seien dafür die Voraussetzungen nicht gegeben. Im Gegenteil, Geheimdiensterkenntnissen zufolge steht Nordkorea unmittelbar vor seinem 7. Atomtest und dem Abschuss einer Interkontinentalrakete. Und trotzdem, im Kern geht es bei der Reise des US-Präsidenten, so berichtet unsere Korrespondentin Katrin Erdmann, nicht um Nordkorea, sondern um etwas anderes.
Die erste Begegnung mit dem neuen Präsidenten, ein Essen mit den wichtigsten Wirtschaftsbossen und jede Menge Sicherheitsfragen. In Südkorea hat US-Präsident Joe Biden ein volles Programm. Und wenn er ab Montag in Japan ist, wird es kaum anders aussehen. Wichtig ist aus Sicht von Kyoji Yanagisawa, Direktor am Geopolitischen Institut Japans und Verteidigungsexperte in verschiedenen japanischen Regierungen, vor allem eines: ein besseres Verhältnis zwischen Japan und Südkorea herzustellen.
Biden geht natürlich nicht davon aus, dass sich die Beziehungen von heute auf morgen verbessern. Aber auf lange Sicht ist eine enge Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern sehr wichtig für Amerika.
Gerade als Unterstützung für die Sanktionen gegen Russland, die Japan als G7-Staat mitträgt, ebenso wie als Wertepartner gegen das chinesische Machtstreben im Indopazifik. Japan und Südkorea sind jeder für sich wichtige Bündnispartner der USA. In beiden Ländern sind US-Truppen stationiert. Doch in den vergangenen 5 Jahren hatte sich der Ton nicht zuletzt wegen diverser Gerichtsurteile zu koreanischen Zwangsarbeitern unter japanischer Kolonialherrschaft verschärft. Koreas neuer Präsident Yoon Suk-yeol hat bereits erklärt, er wolle nach vorn blicken. Ostasien-Experte Yanagisawa hält das zwar für einen richtigen Punkt.
Zweitens müsste Japan aber noch mehr oder überhaupt mit Korea mitfühlen. Doch Japan beruft sich immer wieder auf den Grundlagenvertrag von 1965 und erklärt, dass es genug getan habe. Doch es müsste sich eben nochmal entschuldigen, aber das würde die Öffentlichkeit nicht akzeptieren.
Aber wahrscheinlich brauche es erst einen Krieg, ausgelöst durch Russland oder China, damit wirklich beide Seiten zusammenarbeiten, ergänzt er ironisch lachend. Fragt man in Japan die Menschen auf der Straße zum beiden Besuch, sind die Erwartungen insgesamt gering.
Amerika soll zwischen Japan und Südkorea vermitteln, damit wir uns versöhnen. Und wenn wir Probleme mit Russland und China haben, dann müssen die beiden Länder zusammenarbeiten. Deswegen ist die koreanisch-japanische Beziehung sehr wichtig.
Der 61-jährige Kazuhiko sieht vor allem Korea am Zug. Das sollte nicht immer so auf der Vergangenheit herumreiten, findet er. Akira, der Nudelsuppen verkauft, meint:
Ich habe Freunde in Korea und Freunde, deren Eltern Koreaner sind. Und da ich auch mit Korea Geschäfte gemacht habe, habe ich überhaupt nichts gegen das Land.
Ganz im Gegenteil, hofft er auf eine wirtschaftliche Wiederbelebung.
In den Medien wird eher negativ über die Beziehung berichtet. Ich bin jetzt 47 Jahre alt und in meiner Generation ist es eigentlich so, dass wir keinen schlechten Eindruck von Korea haben. Aber bei der Generation über uns sieht das anders aus.
Yoshimi ist noch jünger als Akira und auch sie wünschte, man würde die Vergangenheit ruhen lassen und gemeinsam nach vorn blicken, so die 20-Jährige. Mich interessiert Korea, ich mag auch koreanisches Essen. Doch so einfach ist es natürlich nicht, denn es gibt auch außenpolitisch viele Unterschiede, die US-Präsident Biden als Vermittler bedenken muss. Allen voran Nordkorea, das dieses Jahr schon so viele Waffentests wie nie zuvor durchgeführt hat.
Das Regime ist momentan sehr unzufrieden. Es fühlt sich sozusagen ein bisschen vernachlässigt, weil sich keiner für das Land interessiert. Weder die USA noch China nehmen richtig Notiz von ihm.
Oder nicht so, wie sich das Land das wünscht, sagt Verteidigungsexperte Yanagisawa. Denn zwar reden alle von Corona in Nordkorea, aber die Pandemie dürfte nicht als Türöffner für Abrüstungsverhandlungen reichen, sagt Yanagisawa. Damit es da vorangeht, setzt Südkorea, natürlich anders als die USA, auch auf China als wichtigsten Verbündeten Kim Jong-uns. Zudem ist China der wichtigste Handelspartner Südkoreas und mit dem will man es sich nicht verscherzen. Japan hingegen wird mit den USA intensiv über neue Lieferketten sprechen, um unabhängiger von China zu werden. Balance auf allen Seiten zu finden, scheint das Gebot der Stunde für den Biden-Besuch in Ostasien.
US-Präsident Joe Biden befindet sich derzeit auf seiner ersten Asienreise. Katrin Erdmann war das mit den Hintergründen. Der Machtwechsel am notorisch instabilen Horn von Afrika vor einer Woche klappte friedlich. Ein neuer Staatspräsident hat in Somalia sein Amt angetreten. Die Mammutaufgabe für Hassan Sheikh Mohamud, die mühsame Stabilisierung eines von Terror, Korruption und einer schweren Dürre gezeichneten Landes. Hilfe dafür bekommt Mohamud aus Washington. Kurz nach der Wahl kündigte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums eine politische Kurswende an. 16 Monate nachdem Donald Trump 700 stationierte Soldaten abgezogen hat, wird sein Nachfolger US-Truppen wieder dauerhaft nach Somalia entsenden. Pentagon-Sprecher John Kirby.
The president has authorized to return a small, persistent U.S. military presence to Somalia. This decision was based on a request from Secretary Austin, included advice from senior commanders, and of course concern for the safety of our troops who have incurred additional risk by deploying in and out of Somalia on an episodic basis for the past 16 months.
Statt Ad-hoc-Einsätze gibt es bald nun wieder eine dauerhafte US-Präsenz in Somalia. Über diese Entscheidung habe ich vor der Sendung mit unserer Ostafrika-Korrespondentin Antje Diekans gesprochen und sie zunächst nach der aktuellen Sicherheitslage gefragt.
Die radikale islamische Shabab-Miliz hat in den vergangenen Monaten wieder an Stärke gewonnen. Das liegt daran, dass sich der Wahlprozess so lange hingezogen hat. Die Amtszeit des jetzt gerade abgewählten Präsidenten Farmajo war eigentlich schon vor einem Jahr abgelaufen, aber der hat sich dann noch an die Macht geklammert und dadurch dann wirklich eine innenpolitische Krise ausgelöst. Da haben sich die möglichen Nachfolger mit ihren Privatarmeen so nach und nach in Stellung gebracht. Es heißt, dass die Preise für Maschinengewehre sich in Somalia in den vergangenen Monaten verdoppelt haben. Ein großer Hinweis auf eine insgesamt instabile Lage. Und Al-Shabaab hat dann dieses politische Machtvakuum für sich genutzt. Die Islamisten haben in der Hauptstadt Mogadischu wieder vermehrt Anschläge verübt. Sie kontrollieren aufs ganze Land gesehen nicht mehr so große Regionen wie noch vor einigen Jahren. Aber ihr Einfluss ist schon immer noch sehr groß. Und in vielen Gebieten haben sie auch so eine Art Staat im Staate errichtet.
Was ist das Ziel der Al-Shabaab-Milizen, wenn man diese islamistische Organisation mit anderen Gruppen vergleicht? Zum Beispiel Islamisten in der Sahelzone, die dort aktiv sind.
Al-Shabaab will in Somalia einen islamischen Gottesstaat errichten. Die Islamisten zählen sich zum Terrornetzwerk Al-Qaida. Und die USA stufen Al-Shabaab da auch als den reichsten und einflussreichsten Verbündeten von Al-Qaida ein. Jetzt fühlt sich Shabaab im Moment auch im Aufwind dadurch, dass die US-Truppen aus Afghanistan abgezogen sind und die Taliban dort die Macht übernommen haben. Ich habe ja eben gesagt, Al-Shabaab ist in Somalia auch schon so eine Art Staat im Staat. Das heißt, die haben dort schon lange eine, ja, kann man sagen, Verwaltung aufgebaut. Früher haben sie auch an den Piratenüberfällen vor der Küste von Somalia groß verdient. Aber auch jetzt füllt sich die Kasse noch gut. Schätzungen gehen davon aus, dass Al-Shabaab etwa 10 Millionen Dollar jeden Monat mit diesen Steuereinnahmen macht. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass die Islamisten so attraktiv sind für junge Männer in Somalia, sehen dann dort die Chance für sich und auch für ihre Familien, sich ein besseres Leben zu sichern.
Großer Einfluss, sagen Sie, viel Geld verdient Al-Shabaab in Somalia. Sind die Islamisten auch eine Bedrohung für die Amerikaner, für die USA?
Ja, so begründet die Regierung von Präsident Biden, dass der Einsatz wieder aufgenommen wird. Es heißt, dass Al-Shabaab immer mächtiger, reicher und dadurch bedrohlicher wird. Vor gut 2 Jahren hatten die Islamisten ein Militärcamp der Amerikaner hier im benachbarten Kenia angegriffen. Da wurden nach offiziellen Angaben 3 US-Soldaten getötet. Das war allerdings noch bevor Präsident Trump dann den zeitweisen Rückzug dann anordnete. Aber es wird zum Beispiel auch befürchtet, dass Shabaab-Mitglieder Anschläge in den USA planen könnten. Da hat es zuletzt einen Fall gegeben, wo ein Mitglied von Shabaab auf den Philippinen dafür trainiert haben soll, ähnlich wie am 11. September ein Flugzeug in ein Gebäude in den USA zu fliegen. Von somalischer Seite ist diese Entscheidung der USA, wieder Soldaten zu schicken, ausdrücklich begrüßt worden. Also der neue Präsident hat sich dafür bedankt. Aber Menschenrechtsorganisationen, die sehen das auch durchaus kritisch. Denn die USA haben immer wieder auch Drohnen in Somalia eingesetzt. Zum Beispiel Anfang 2020, kurz nach eben diesem Angriff auf das US-Militärcamp. Und da sind nach Angaben von Human Rights Watch auch 7 Zivilisten getötet worden. Insgesamt gibt es auch durch diese Drohnenangriffe noch viel mehr Opfer in der Zivilbevölkerung. Da hat sich das US-Militär bisher nicht dazu geäußert, inwiefern auch diese Luftangriffe weiter durchgeführt werden sollen. Und da fordern jetzt eben Menschenrechtsorganisationen Wenn schon Somalia, dann bitte nicht so der Einsatz.
Jetzt sind in Somalia nicht nur die USA aktiv, sondern auch somalische Nachbarstaaten. Welche Rolle spielen diese Nachbarn aktuell? Hier wurde ja gerade erst auch Anfang April eine neue Somalia-Mission der Afrikanischen Union gestartet.
Ja, genau. Diese Mission heißt jetzt nicht mehr AMISOM, wie es früher war, sondern sie heißt jetzt ADMIS. Und das T in dieser Abkürzung, das steht für Transition, also für Übergang. Und das Ziel ist, dass die Mission in 2,5 Jahren ganz aus Somalia rausgeht. Dann sollen die somalischen Kräfte, Militär und Polizei da, die Aufgaben selbst bewältigen. Jetzt gibt es aber schon Stimmen, die sagen, das wird so nicht klappen. Also vielleicht wird man darüber auch Ende 2024 noch einmal nachdenken müssen. Aber gerade bei den Nachbarländern von Somalia, aus denen die Soldaten für diese Mission kommen, steht der Einsatz auch immer wieder in der Diskussion. Also hier in Kenia zum Beispiel, vor allem weil es schwere Anschläge durch Al-Shabaab auch hier gegeben hat, 2013 auf ein Einkaufszentrum in Nairobi. Damals wurden etwa 70 Menschen getötet und Al-Shabaab hat diese Anschläge immer als Rache für den Einsatz der Kenianer in Somalia deklariert. Da sagen einige hier, warum sollen wir uns da weiter mit reinziehen lassen? Auf der anderen Seite kann Kenia natürlich auch kein Interesse daran haben, einen von Shabaab geführten Staat direkt nebenan zu haben. Das ist da ein bisschen eine Zwickmühle.
Sie haben das gerade schon erwähnt. Vor einer Woche wurde in Somalia auch ein neuer Präsident gewählt. Was ist von ihm zu erwarten?
Ja, dieser neue Präsident ist tatsächlich auch der alte Hassan Sheikh Mohamud. Der stand schon von 2012 bis 2017 an der Spitze, war also direkter Vorgänger des jetzt abgewählten Präsidenten. Und anscheinend trauen ihm die Abgeordneten jetzt zu, Somalia voranzubringen. Dazu würde dann auch gehören, endlich das Wahlsystem zu reformieren, sodass nicht mehr das Parlament über den Präsidenten entscheidet, sondern das Volk. Das war eigentlich schon für diese Wahl geplant worden, ist dann aber gescheitert. Also das ist ein Punkt. Insgesamt geht es darum, Somalia mit seiner Clanstruktur zu einen. Das ist eine große Aufgabe. Aber dieser neue und gleichzeitig alte Präsident ist ein früherer Friedensaktivist, hat einen pädagogischen Hintergrund. Und so hat er sich auch ganz offensiv in seiner Wahlkampagne verkauft, als jemand, der es schaffen kann, dass Somalia mit sich und der Welt in Frieden ist. Ja, und daran muss er dann jetzt arbeiten.
Es gibt in Somalia nicht nur die Sicherheitsprobleme seit vielen Jahren, sondern Somalia leidet seit Monaten auch unter einer sehr schweren Dürre. Wie viel Hilfe kommt derzeit ins Land?
Das ist tatsächlich ein ganz großes Thema hier. Somalia macht die schwerste Dürre seit 40 Jahren durch, genau wie auch einige Nachbarländer. Oxfam und Save the Children haben in dieser Woche Zahlen dazu veröffentlicht, wonach im Moment schon alle 48 Sekunden ein Mensch in der Region an Hunger stirbt. Und besonders betroffen dabei sind Kinder. Die Hilfe jetzt gerade in Somalia ist sehr schwer zu organisieren. Das liegt zum einen an der unsicheren Lage, teils aber auch daran, dass der Fokus der Weltgemeinschaft sich gerade so sehr auf den Ukraine-Krieg verlagert hat. Deshalb hatten wir in dieser Woche ja auch den Appell der Vereinten Nationen, die vor einem drastischen Anstieg der Hungernden weltweit gewarnt haben. Durch den Krieg haben sich die Preise für Grundnahrungsmittel stark erhöht. Die Hilfsorganisationen klagen, dass sie mit den gleichen Mitteln jetzt deutlich weniger Menschen erreichen können. Und in Somalia mussten auch tatsächlich schon einige Verteilzentren schließen. Das kann man nicht anders sagen. Das ist im Moment eine verzweifelte Lage.
Einschätzungen waren das von Antje Diekans, Korrespondentin für Somalia mit Sitz in Nairobi. Mögen die Deutschen über die Nutzung von Masken und über Sicherheitsabstände streiten, für viele Flüchtlinge in Lateinamerika ist der sogenannte Titel 42 das Symbol für umstrittene Pandemie-Einschränkungen. Denn mit Verweis auf die Titel 42-Regelung wird seit 2 Jahren jeder, der in die USA einwandern möchte, an der Grenze zurückgewiesen, mit Verweis auf den Gesundheitsschutz. US-Präsident Joe Biden wollte den Titel 42 am kommenden Montag eigentlich aufheben. Doch kurz vor dem Ablaufen einer Frist hat die US-Regierung die Regelung durch eine einstweilige Verfügung verlängert. Eine folgenreiche Entscheidung für hunderttausende Menschen aus Kuba, El Salvador, Haiti, Guatemala und aus Mexiko, die darauf warten, ihren Asylantrag stellen zu können. Aus Mexiko berichtet Anne Demmer.
Rund 200 Demonstranten haben sich an diesem Tag versammelt. Einige tragen Schilder mit der Aufschrift Titel 42 diskriminiert Lateinamerika vor sich her. Auf anderen steht geschrieben, wir haben kein Covid. Auch Reyna ist unter den Demonstranten. Die 42-jährige Mexikanerin ist vor einem Jahr mit ihrem Mann und den Kindern nach Tijuana geflüchtet. Sie hat an verschiedenen Grenzübergängen versucht, ihren Asylantrag zu stellen. Vergeblich. Wir wurden abgewiesen wegen des Titels 42. Wir haben einen Nachweis darüber, dass wir alle geimpft sind. Wir haben negative Covid-Tests. Warum erlauben Sie uns nicht, unseren Asylantrag zu stellen? Sie ist wütend. Die Regelung sei längst hinfällig. Die Mexikanerin stammt aus Michoacán, einem Bundesstaat, der besonders von der Gewalt der rivalisierenden Kartelle betroffen ist. Sie und ihre Familie hätten Drohungen bekommen. Vor allem unsere Kinder. Mein Neffe wurde umgebracht. Ich habe zwei Söhne. Einer ist 18 und der andere 16. Das Kartell wollte die beiden mitnehmen, damit sie für sie arbeiten. Viele Nachbarn hätten sich selbst bewaffnet. Ihr Bruder habe sich dem Kartell angeschlossen, weil er keinen anderen Ausweg sah. Reynas Familie ist geflüchtet. Sie haben Unterschlupf in einer Herberge in Tijuana gefunden. Über 80.000 Mexikaner, überwiegend intern Vertriebene, warten derzeit in der Grenzregion. Besonders viele Geflüchtete kamen im April neben Mexiko aus Kuba und der Ukraine. Während Migranten aus der Ukraine, die vor dem Krieg flüchteten, von Sonderregelungen profitierten, warten die Menschen aus Mittelamerika, Haiti, Mexiko und Kuba darauf, dass der Titel 42 endlich aufgehoben wird. Fast 2 Millionen Menschen sind seit Beginn der Pandemie wegen dieser Regelung abgewiesen worden. Soraya Vázquez Pesquera von der Nichtregierungsorganisation Al Otro Lado unterstützt sie bei der Vorbereitung ihrer Asylanträge. Bis vor kurzem wurden an einem Tag zwischen 500 bis 1000 Menschen aus der Ukraine in den USA aufgenommen und ihre Fälle bearbeitet. Sie können uns nun also nicht mehr sagen, dass sie die Kapazitäten nicht haben. Diese Menschen hier aus unserer Region fliehen vor anderen Formen der Gewalt. Sie haben ein Recht auf die Gleichbehandlung und die gleichen Erleichterungen wie die Menschen aus der Ukraine. Viele Migranten an der Grenze sind verzweifelt. Von dem kleinen Grenzort Algodones aus versuchen in diesen Tagen täglich hunderte Migranten illegal über die Grenze zu kommen. Auch Diego, der seinen eigentlichen Namen nicht nennen will, hat es schon 6-mal versucht. Der 30-Jährige will angesichts der unzähligen angesammelten Anträge nicht auf ein langwieriges Asylverfahren warten. Er glaubt sogar, dass die Abschaffung des Artikels 42 für ihn von Nachteil ist. Wenn sie die Regelung abschaffen, wird es sicher viele Deportationen geben. Derzeit ist es so, man kann immer wieder die Grenze illegal überqueren. Wenn sie dich schnappen, dann schieben sie dich halt wieder nach Mexiko ab. Wenn der Artikel 42 aufgehoben wird, dann werden sie viele Menschen in ihre Heimat deportieren. Er selbst kommt aus El Salvador, ist vor den kriminellen Banden, den Mara Salvatrucha, geflüchtet, die immer mehr Schutzgeld von ihm verlangten. Seine 2 Töchter, 12 und 1,5 Jahre alt, hat er vor wenigen Wochen an einen Grenzübergang gebracht. Unbegleitete Kinder werden von den USA aufgenommen. Sie sind mittlerweile bei einer Verwandten in den USA untergekommen, erzählt er. Und auch seine Frau hat es bereits illegal über die Grenze geschafft. Diego hat es vor wenigen Tagen zuletzt versucht. Ich bin mit 3 weiteren Frauen losgegangen. Es war unglaublich heiß, so um die 45 Grad. Eine der Frauen hatte ihr Baby dabei. Es hat angefangen zu schreien. Es hat die Hitze nicht ausgehalten. Da hat uns der Grenzschutz geschnappt. Auch an diesem Tag macht er sich erneut auf den Weg und scheitert, wie er später in einer WhatsApp-Nachricht berichtet. Reyna in Tijuana hofft währenddessen weiter auf die Aufhebung von Artikel 42. Die Herberge ist alles andere als sicher. Immer wieder kommt es zu Schießereien vor der Unterkunft. Letzte Nacht wurde eine Bewohnerin dabei angeschossen. Ich hoffe, dass ich bald eine Nachricht bekomme und meinen Asylantrag endlich auf den Weg bringen kann. Dieser Tag wird ein Fest. Doch wann es soweit ist, bleibt ungewiss.
Wann fallen die Corona-Asylbeschränkungen für die USA? Anne Demmer über die wachsende Ungeduld lateinamerikanischer Flüchtlinge. Bis hier am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.